Andrea Kimi Antonelli gewinnt den großen Preis von Kanada und baut seinen Vorsprung in der WM auf 43 Punkte aus. Ja, sein vierter Sieg in Serie. Er ist auch der erste Pilot in der Geschichte der Formel 1, der seine ersten vier Karriereerfolge am Stück holte. Wir sprechen über das Rennen mit unserem Formel 1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo, guten Tag.
Ja, spannendes Rennen haben wir da lang erlebt, also so bis zur Rennhälfte besser gesagt. Ein packender Zweikampf zwischen Russell und Antonelli. Oft nebeneinander gewesen vorm Kurveneingang. Man hat gedacht, ja, jetzt wird's gleich irgendwann mal knallen. Sie haben es aber ganz gut gemanagt bekommen. Ja, und dann der Ausfall von Russell mit Problem mit der Power Unit. Antonelli konnte dann das Rennen gewinnen. Ja, wie emotional bewegt hat dich der Zweikampf zwischen den beiden Silberfeinden?
Ja, man muss ja drüber stehen. Ich fand's schon cool. Es war wieder Racing. Es war nicht so künstlich wie die Rennen davor, die haben es richtig gegeben auf, ich sag mal, ähnlich eingestellten Autos, auch was das Energiemanagement betrifft. Das heißt, das war schon eine Fahrersache, wer wann wo versucht zu überholen und so weiter oder versucht sich zu verteidigen. Ich hatte den Eindruck, dass Antonelli immer diesen Tick schneller und auch aggressiver war und Russell so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stand. Das hat ja auch ein bisschen, das war ja auch so faszinierend. Und keine Ahnung, wie es ausgegangen wäre ohne den Ausfall, aber so ist es nun mal. Es ist ein mechanischer Sport am Ende, Formel 1. Was bei Russell genau passiert ist, Motor ging aus, sagen sie, warum auch immer. Vielleicht ist er einmal zu sehr über den Randstein gefahren, dann kam so ein, ich sag mal, Alarmsystem zur Geltung. Ich weiß es nicht, das werden die jetzt untersuchen, aber ja, hat so ein bisschen, das war dann der Spannungstöter, ne? Weil danach also hat man gesehen, dass Antonelli mit dem Mercedes halt schon der Schnellste war und seinen Vorsprung verwalten konnte, eigentlich wie er wollte.
Denkst du, dass Antonelli, also der war ja schon eigentlich vorbei an Russell, hatte er sich an der Haarnadel verbremst. Denkst du, dass Antonelli sowieso der Schnellere war und das dann auch gezogen hätte? Oder wäre das, wenn Russell dann in diesem Overtake-Modus gewesen wäre, bis zum Ende spannend geblieben?
Ich hatte nur das Gefühl, dass Antonelli diesen Tick schneller war und dieses Tick mehr und diese mehr Vertrauen ins Auto hatte und ein bisschen mehr wusste, wann er wo am Limit ist. Das war einfach das, was ich so das Gefühl, das ich hatte. Das heißt aber nicht, dass Russell nicht hätte gewinnen können. Wir haben ja beide kleine Fehler gemacht. Der eine hat sich mal da verbremst, der andere da, was ganz normal ist bei so einem harten Zweikampf. Aber der Zweikampf war wirklich am Limit, aber nicht drüber. Die haben sich schon Platz gelassen. Und einmal, ja, da ist Antonelli ihm fast hinten reingefahren, weil da hat er wohl ein bisschen zu viel Windschatten oder Dirty Air gehabt, aber am Limit heißt er, es ist nichts passiert, da konnte es mal verhindern. Also es war schon ein schöner Zweikampf, wie der ausgegangen wäre, ohne das technische Problem von Russell, boah, kann man nur spekulieren. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, Antonelli war ein Tick besser und schneller, und aber ist nur ein Gefühl. Das heißt aber nicht, dass er hätte gewinnen können oder 100% gewonnen hätte. Ich denke, wenn es 5 Runden vor Schluss gewesen wäre, dann hätte Mercedes dann gesagt, so, und jetzt, ihr habt euch es gegeben, aber jetzt fahrt das Ding nach Hause. Kann man nicht beweisen, aber das wäre vernünftig gewesen. Deshalb kann man das nicht so sagen.
Ja. Also der vierte Sieg für Antonelli in Serie. Ja, man muss schon sagen, bei Russell bisher zumindest, ist ja noch eine lange Saison, wesentlich mehr Pech dabei. In China hatte er Probleme im Qualifying. Gut, in Japan haben sie dann gemeinsam das Rennsetup so ein bisschen verrunzt. Und jetzt aber halt der Ausfall im Rennen mit Problem mit der Power Unit. Ja, möglicherweise hat er dadurch ja auch dann 25 Punkte verloren. Sozusagen ja fast 32, wenn man die 7 von Antonelli, die er ja statt den zweiten Platz jetzt durch den ersten dazu bekommen hat. Gibt es schon auf Social Media, ich weiß, du bist kein großer Fan davon, aber viele, die da sagen, oh ja, mal bei Russell, Antonelli wird zum Weltmeister gemacht von Mercedes. Wie siehst du das Ganze?
Bullshit. Ja. Die haben zu viel Zeit, die Jungs, die sowas schreiben. Haben vielleicht auch eine schwere Kindheit gehabt oder sonst psychologische Probleme. Also das ist völliger Bullshit. Warum sollte Mercedes das machen?
Ja gut, es gehen jetzt halt viele davon aus, dass so Antonelli ja Toto Wolffs Liebling ist und das so ein bisschen naheliegend
ja, ist. Ne? Das, aber Russell ist ja auch ein kleiner Liebling. Das sind ja beides Fahrer, die von dem Mercedes-Team gemanagt werden. Und klar, Antonelli ist so schon der Quotenmax von Toto. Er wollte nicht nochmal so ein Juwel woanders hingehen lassen. Das war bei Verstappen ja damals der Fall. 2013 hat Helmut Marko mit Mateschitz beschlossen, auch wenn er erst 17 ist, wir geben ihm zumindest das Junior-Auto für eine Saison. Toto hat eher mit der Formel 2 oder GP2, wie das damals hieß, gewedelt. Und das war, und Verstappen, der nimmt halt das Beste, was er kriegen kann, und das war halt in dem Fall Red Bull. Und das hat Toto nicht vergessen, weil er hat ja gesehen, wie die Karriere dann verlief von Max Verstappen. Den hätte er auch gerne im Team gehabt. Und Antonelli, deshalb sage ich, sein Quoten-Max und auch irgendwo sein Liebling, aber nicht Liebling genug, als dass er seine Pflichten völlig außer Acht lässt und guckt, dass das ein fairer Zweikampf wird, der am Ende mag sein von einem Besseren, mag sein von einem Glücklicheren entschieden wird. Eigentlich ist es ein Luxusproblem, denn Mercedes, das hat man auch im Rennen gesehen, ist schon ziemlich klar überlegen.
Das hat Max Verstappen ja auch gerade mit reingebracht. Ralf Schumacher ist schon auch erstaunt, was Antonelli jetzt mittlerweile da leistet, auch in dem Alter die Situation so zu handeln, auch daraus zu lernen. Und er steuert darauf zu, praktisch der nächste Max Verstappen zu werden. Kommt dir das zu früh oder wie siehst du die Entwicklung? Also das ist ja schon eine klare Leistungssteigerung jetzt und vor allem wie er gegen Russell
Naja,
gekämpft
Ralf
hat.
sagt ja, wenn das so weitergeht.
Ja.
Wenn das so weitergeht, dann ist er ein großer Champion. Das ist doch klar. Wenn es nicht so weitergeht, dann braucht er halt doch noch mehr Zeit. Das wird man jetzt sehen. Im Moment macht er alles richtig. Das kleine Gemotze jetzt im Sprintrennen lassen wir mal weg, aber auch menschlich. Ja klar. Ich meine, wenn er der jüngste Weltmeister aller Zeiten wird, dann hast du ja schon mal was erreicht. Also dann bist du auf dem Weg, einer der ganz Großen zu werden. Wenn nicht, dann muss er halt nochmal neu angreifen. Also ich finde es nicht zu früh, aber Ralf hat meiner Meinung nach ja auch gesagt, wenn es so weitergeht. Und dieses, wenn es so weitergeht, das lässt man halt gern mal weg in dieser Bewertung.
Ralf, in 25 Formel-1-Saisons, wir haben kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen, haben Fahrer 4 Siege in Folge geholt. Und in 24 Fällen ist der Fahrer, der 4 Siege in Folge gewonnen hat, auch Weltmeister geworden. Nur einmal nicht, und das war Lewis Hamilton 2016. Wenn es nach dieser Zahl geht, 96% Weltmeisterschaftswahrscheinlichkeit für Antonelli. Wie siehst du das Ganze? 43 Punkte hat er jetzt Vorsprung. Wie geht das weiter?
Ja, viele Ausfälle darf sich Russell nicht mehr erlauben, aber es geht halt schnell. Wenn ich jetzt das Beispiel Hamilton, der es halt mit 4 Siegen in Folge nicht geschafft hat, vor Augen sehe, dann haben wir ja da eine Parallele. Das war auch zwei Mercedes-Piloten mit Rosberg. Und jetzt haben wir Antonelli gegen Russell. Das heißt, wenn man diesen Zweikampf als Beispiel nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Antonelli vielleicht nicht schafft, eher größer. Weil, nicht groß, aber größer, weil es gibt ja diese Parallelen des teaminternen Zweikampfs. Aber 43 Punkte heißt, Russell sollte jetzt so viel punkten, wie es geht, auch konstant. Was er auch getan hat, bis zum Rennen in Kanada war er, glaube ich, müsste nachgucken, aber ganz, ganz viele Rennen hintereinander, immer im Ziel. Das ist das erste Mal seit langem, dass er das Ziel nicht gesehen hat. Das heißt, er muss diese Serie, die ihn ausgezeichnet hat, jetzt fortsetzen und natürlich gucken, dass er Antonelli schlägt, was nicht einfach ist, weil wenn die wirklich so überlegen sind, wie das in Kanada den Anschein hatte, dann kann er ja nicht groß hoffen, dass, wenn er mal deutlich überlegen ist, gleich zwei oder drei Piloten zwischen ihm und Antonelli fahren. Also das wird schon mühselig, diesen Punktevorsprung aufzuholen, aber unmöglich ist es natürlich auch nicht. Ich meine, wenn er jetzt auch 4 Rennen hintereinander gewinnt, dann hat er zumindest mal mindestens 28 Punkte weggeschrubbt.
Ja. Was man auch sagen muss, Antonelli kam jetzt auch deutlich besser vom Fleck, also schon im Sprint und konnte zumindest den zweiten Platz hinter Russell halten. Jetzt im Hauptrennen, gut, da ist Russell nicht gut weggekommen, aber Antonelli eigentlich wieder gut. Also das mit dem neuen Kupplungshebel hat sich ausgezahlt bei Mercedes, oder?
In Kanada auf jeden Fall. Mal gucken, wie es in Monaco ist. Das ist der Start noch wichtiger, das weiß man. Das Qualifying sowieso. Ja, dann gucken wir mal, wie das in Monaco wird. Ich glaube, das wird die richtige Bewährungsprobe von Kimi, weil in Kanada konntest du ja, wenn du an der richtigen Stelle den Verbremser hattest, nochmal ein bisschen auf Asphalt oder auf die Wiese ausweichen, da bist du nicht gleich in die Mauer geflogen oder in die Leitplanke. In Monaco hast du diesen Auslauf natürlich nicht, dann darfst du keine großen Verbremser haben.
Ja. Also rein vom Reglement, wir werden natürlich dieses rein puristische Rennen fahren, das natürliche mit Windschatten und besser Kurven kriegen, immer noch lieber, aber man muss schon sagen, bei aller Reglementskritik, das ist schon jetzt wesentlich besser, ne? Also jetzt hatten wir Kanada auch eine Strecke mit vielen langen Geraden, Geschwindigkeitsverlust hat sich so in Grenzen gehalten, war noch da, aber es war, wie gesagt, in Ordnung. Und was ich ganz gut finde, wir haben wirklich sehr, sehr viele Rad-an-Rad-Duelle. Also da werden die Fahrer auch massiv gefordert. Wie siehst du jetzt die Anpassung? Und wir gehen dann ja wahrscheinlich auf dieses 60-40-Verhältnis zumindest Richtung 27.
Ja, das wäre noch besser. In Kanada hat dieses Energiemanagement nicht die ganz große Rolle gespielt wie in den Rennen davor. Oder zumindest in den ersten drei Rennen. Man wird sehen, ob das jetzt nur an der Strecke lag. Was ich interessant fand, damit kann ich gut leben, ist, dass es verschiedene Interpretationen gab der Ingenieure, wie man das Energiemanagement, ich sag mal, schaltet. Du hast bei Ferrari gesehen, dass die eher nochmal auf der Zielgeraden die Batterie benutzt haben, während die anderen eher auf der langen Gerade zur Wall of Champion versucht haben, voll Power zu gehen. Deshalb hat Hamilton ja auch Schwierigkeiten gehabt, Max Verstappen auf der langen Gerade zu überholen, hat es aber geschafft, als er dann mehr Batterie hatte auf der Zielgeraden. War auch ein schönes Duell, aber das kann man auch so erklären. Aber damit kann ich leben.
Ja, genau. Und Hamilton, Verstappen, perfekte Überleitung auf Rang 2 und 3. Ja, wir hatten ja ein Tippspiel vor dem Rennen gemacht. Und lange war ja Verstappen vor Hamilton und dann Leclerc, wenn Antonelli ausgefallen wäre, dann wäre mein Tipp sogar fast richtig gewesen. Aber ja, Hamilton am Ende vor Verstappen hat ihn dann auf der Startzielgeraden überholt. Verstappen Dritter. Und für Hamilton bleiben wir erstmal bei dem, das beste Ferrari-Ergebnis seiner Karriere.
Wenn man mal den Sprintsieg in China weglässt, ja,
Ja.
ein Sprintsieg wird ja nicht in den Statistiken als Grand Prix-Sieg geführt, aber gewonnen hat er damals trotzdem ziemlich früh in seiner Ferrari-Karriere. Darf man ja nicht vergessen, es war trotzdem ein Rennsieg, wenn es auch nur ein Sprint war. Aber ja, in Kanada, das war der beste Hamilton bei Ferrari, den man bisher gesehen hat. Man kann auch sagen, das war ein schwächender Leclerc, streckenbedingt. Ja, und wenn das dann passiert, dann ist halt einer klar vorne und das war in dem Fall Hamilton.
Ja, Leclerc da im Vergleich gar kein Land zu gesehen. Ja, und Verstappen Platz 3, sein erstes Podium in der Saison. Gut, Antonelli und Russell haben lange gekämpft und Antonelli musste am Ende dann auch nur noch verwalten. Aber so ganz groß war der Rückstand jetzt nicht zu Mercedes. Hast du da ein bisschen mehr erwartet, jetzt auch gerade nach den Updates von Mercedes? Und ist das vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer, wenn noch gerade dann noch sowas wie Aduo kommt oder Verdichtungstrick von Mercedes verboten wird?
Nee, nicht so richtig, weil ich glaube, die Updates, die haben bei Mercedes gut funktioniert, aber auf einer Strecke wie Barcelona, glaube ich, kommen die nochmal größer zur Geltung. Monaco lassen wir jetzt mal außen vor, das ist ein reiner Traktionskurs. Und mechanischen Grip brauchst du da, mehr als Aerodynamik oder Motorpower. Ja, nochmal, die Saison ist früh, aber der Trend ist klar. Kimi ist absoluter WM-Favorit und Mercedes hat klar das stärkste Auto. Lassen wir das mal so stehen. Und wie gesagt, die Änderungen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube, so richtig Mercedes einbremsen werden die auch nicht.
Ja, also wird es für dich eine reine Angelegenheit jetzt am Ende dann doch zwischen Antonelli und
Ja, was
Russell.
heißt rein? Aber würde mich sehr wundern, wenn die jetzt plötzlich einbrechen.
Ja. Antonelli genau 43 Punkte vor
Und
Russell und
wer soll denn, mir fehlt auch die Fantasie, Alternativen zu finden. McLaren ist gut und dann stehen die selbst im Weg, wie gestern. Wahnsinn, was die da wieder fabriziert haben. Ferrari, das war ein Highlight, aber ist das für jede Strecke so? Die sind nicht konstant genug. Und auch wenn Max jetzt Dritter wurde, der Red Bull ist meilenweit weg, um sagen zu können, er ist ein Siegkandidat. Also ich sehe im Moment auch niemanden, der so richtig von seiner Gesamtperformance her Mercedes gefährden kann. Am ehesten noch McLaren, aber da müssen sie sich mal ein bisschen strategisch glücklicher verhalten.
ja, die sind mit Intermediates beide losgefahren. Ja, zumindest am Start war es noch ein Glück, weil da ist Norris direkt dann auf Platz 1 vorgeschossen. Aber es hat dann halt nicht mehr geregnet und dann musste er auch sofort auf Trockenreifen wechseln. Ja, es ist tatsächlich jetzt auch sogar der zweite Nuller für McLaren nach China, wo ja beide gar nicht an den Start gehen konnten. Natürlich auch ein massiver Rückschlag dann in der WM. Ja, und Audi übrigens ja auch auf Intermediates, aber darüber sprechen wir später. Das war dann aber auch schon so ein bisschen, ja, der Startschuss eines schlechten Renns für McLaren, ne, mit diesen Intermediates am Start.
Ja, absolut unglücklich. Also ich glaube, selbst Nicht-Experten, die einigermaßen Ahnung vom Autofahren haben, haben sich gewundert, wenn man die Streckenverhältnisse gesehen hat und auch was die anderen ziemlich logisch gemacht haben, warum die mit Intermediates losfahren. Es war völlig klar, dass wenn sie überhaupt einen Vorteil haben, der nur ganz, ganz kurze Zeit ist und dann ziemlich in den ersten 2, 3 Runden zur Box kommen müssen und dann ist das Feld ja noch zusammen dann und dann verlierst du unheimlich viel Zeit beim Stopp. Also es hat keinen Sinn gemacht für mich.
Ja, Russell, Norris am Ende auch mit dem Getriebeschaden ausgeschieden. Der kam ja auch dann recht früh nochmal in die Box und dann hatte sich das aber auch alles erledigt. War da auch nicht mehr groß, ja, also Punktekurs noch so ein bisschen, aber da ging es um nicht mehr viel. Und Piastri hat den Albon abgeräumt, war da auf Überrundungskurs unterwegs, wollte dann gleich zwei auf einmal in der Haarnadel holen. War das zu übermütig vom Australier?
Ja, von den Fernsehbildern her war es so übermütig. Aber im Cockpit sieht das halt alles natürlich ganz anders aus. Aber der führt keinen Weg dran vorbei, warum auch immer. Er hat ihn abgeräumt, er ist ihm ins Auto gefahren und dann ist er auch der Schuldige. Und ist halt so. Sollte nicht passieren. Ich weiß auch nicht, ob es Piastri passiert wäre, wenn es dann Platz 1, 2 oder 3 gegangen wäre. Aber ich glaube, der hatte eh schon einen dicken Hals, weil das Rennen beim Start mit der Reifenwahl eigentlich schon zu Ende war.
Wie findest du eigentlich die Regelung mit der blauen Flagge? Findest du, die gehört auch zur Formel 1, dass wenn ein dich überrundender Pilot von hinten ankommt, dass du ihn auch durchlassen musst? Oder findest du es besser, wenn du auch die, die du überrunden willst, normal nochmal überholen musst?
Ja, es kommt darauf an, wie so ein, auf welcher Strategie gerade ein Überrundeter ist, wenn, um welchen Platz der kämpft. Ich meine, wir haben ja bei der Indy 500 gesehen, dass ein Mick Schumacher auch plötzlich schneller fahren konnte als die beiden an der Spitze am Ende, weil, und er sich zurück überrunden konnte, weil die ein bisschen auf Benzinsparkurs waren. Also es kommt immer darauf an. Also grundsätzlich immer eine blaue Flagge zu zeigen im Überrundeten, finde ich jetzt nicht gut, meistens ja, aber man muss ein bisschen die Randsituation beachten.
Ja, hat ja am Ende Fünfter gewesen. Für ihn sein bestes Ergebnis, zumindest bei Red Bull, war ja schon mit den Racing Bulls letzte Saison auf dem Podium. Wie stufst du seine Leistung ein? Hat natürlich auch noch eine Strafe bekommen gegen Leclerc im Zweikampf.
Ja, wenn der zweite Red Bull-Pilot Fünfter wird, dann ist die Kritik nicht sehr groß, würde ich mal sagen. Es sei denn, der andere fährt allen Augen davon und schleifen um die Konkurrenz, was ja nicht der Fall ist. Das heißt, Verstappen Dritter, Hadscher Fünfter von der Platzierung her völlig okay. Damit kann Red Bull leben. Er war ja auch im Qualifying ziemlich nah dran. Klar, weil das Auto halt ihm besser gelegen hat als Verstappen. Da führt auch kein Weg dran vorbei, dass man das so sieht. Und ja, das war gut, aber die Aktion gegen Leclerc, die war natürlich völlig deplatziert, will ich mal sagen. Das war richtig gefährlich, was er da gemacht hat, und die Strafe war auch verdient.
Ja, viel zu spät rübergezogen da bei hohem Speed. Ja, Audi geht bei dem ganzen Chaos. Es sind ja 6 Fahrer insgesamt ausgefallen und auch ein paar, die vorne gestartet sind, eben Norris, ein Russell. Trotzdem dann leer aus. Lindblad ist ja auch vor den Audis gewesen am Start. Ja, und am Ende reicht's nicht für Audi Punkte. Das ist ja so das, was wir gestern gesagt haben. Die müssen dann abstaubbereit sein. Aber dafür musst du auch erstmal auf den richtigen Reifen starten, ne?
Den Fahrern kann man höchstens den Vorwurf machen, dass sie hätten spüren müssen, dass Intermediate der falsche Reifen ist beim Start. Wenn sie das wollten und die Ingenieure haben aber gesagt, nee, ihr macht das trotzdem, dann ist das gar nicht gut, weil normal muss der Fahrer entscheiden. Das weiß ich aber nicht, wie das genau war. Es war die falsche Entscheidung und der Speed war auch nicht so doll. Wir haben ja vorm Rennen gesagt, Alpine ist einer der Konkurrenten, die aber eigentlich schon ein bisschen weiter weg sind, aber Williams und BMW. Und genau gegen die haben sie verloren. Und wenn du die nicht schlägst, dann bist du auch nicht in den Punkten. Und also diesmal muss man Audi eher Strategie und fehlenden Speed vorwerfen.
Wo es aber dann ja vorwärts gegangen ist, hat auch Alan McNish selbst gesagt, die Zuverlässigkeit natürlich. Also immerhin auf 12 und 13 auch beide ins Ziel gekommen. Ja, jetzt kann man dann.
Ja, aber das ist doch das, was man erwartet.
Ja,
Das
natürlich.
ist doch jetzt nur positiv, weil sie vorher nicht da war. Also, das ist doch genau das, was man erwartet, dass sie das jetzt erstmal in den Griff kriegen und dann gucken, dass sie auch schneller werden. Also, den Satz, diesen Zustand jetzt zu feiern, halte ich für sehr übertrieben.
Wie geht das eigentlich weiter jetzt, Ralf und Audi? Also nach den 2 Punkten von Melbourne ist nichts mehr dazugekommen. 4 Rennen zählerlos, wenn man so will. Nur Cadillac und Aston Martin in der Konstrukteurs-WM dahinter. Hülkenberg komplett noch ohne Punkte auf dem Konto. Jetzt kommt dann Monaco. Ist da vielleicht was drin? Wie siehst du das? Die haben ja auch einen
Ja,
Motornachteil.
absolut. Wenn die ein Auto haben, das zum Beispiel viel mechanischen Grip liefert, dann haben sie in Monaco schon mal keinen Nachteil. Aber wenn das wirklich so ist, wie sie sagen, wobei da für mich auch viel Politik im Spiel ist, dass der Motor noch nicht so weit ist und Rückstand hat, dann ist das in Monaco auch egal. Also wenn sie glänzen können, erstmal in dem Zustand, wo sie jetzt sind, dann in Monaco. Das heißt aber nur, dass wenn das Auto da funktioniert, das kann natürlich auch so sein, dass es eben überhaupt nicht da funktioniert. Das wird man spätestens im ersten Training schon sehen.
Ja, Monaco wird jetzt auch mit eines der ersten Rennen sein, wo wir auch ja öfter mal diese Daten sehen, wie sich der Speed entwickelt. Das machen sie jetzt eh wieder öfter, auch wenn die Autos Speed verlieren aufgrund des Clippings. Aber in Monaco dürften wir das häufiger sehen, die Daten von den Fahrern und Autos. Denn dort werden wir, glaube ich, keinen Geschwindigkeitsverlust erleben, oder? Man kann da ja super viel aufladen.
Würde mich wundern. Also Monaco ist die Strecke, wo du eigentlich bei dem Reglement fahren kannst, ohne dass du Bedenken haben musst, dass einer plötzlich dir im Weg steht. Wenn überhaupt Ende Tunnel, muss man sehen. Aber der ist zu kurz und wie gesagt, vorher wurde ja genug geladen. Eigentlich dürfte es kein Problem sein. Also Monaco könnte nun mal ganz normales Rennen wieder werden, in Anführungszeichen.
Ja, also wirklich 100% Vollgas ohne Speedverlust. Haben auch, glaube ich, Antonelli und Hamilton, habe ich ein Video gesehen, beide gesagt, da können wir beide Vollgas fahren. Also das wird doch ganz schön. Dann gucken wir mal, wer da am Ende dann vorne ist. Hast du schon gesagt, da kommt es vor allem auf mechanischen Grip an. Und Hülkenberg sagt ja selbst, vor allem bei der Power Unit hat man noch Luft nach oben. Also das vielleicht die Chance für die 4 Ringe in Monaco groß abzukassieren.
Ja, und vor allem für Ferrari, also auf dem Papier. Leclerc war sowieso immer schon gut. Hamilton muss sich in Monaco wirklich lang machen. Und dann sieht man wirklich auch, wenn Hamilton in Monaco Leclerc schlägt, dann ist er absolut auf dem richtigen Weg, weil das ist Leclercs Strecke überhaupt. Er war da auf Pole schon zweimal, war immer vorne dabei. Er ist einer der schnellsten da. Und der Ferrari, wie gesagt, müsste von seiner Bauweise mit mechanischem Grip in Monaco ziemlich gut aussehen. Also die sind da für mich ein bisschen der Geheimfavorit.
Okay, da habe ich mal. Oh gut, so ein Verstappen kann man auch auf der Rechnung haben, ne?
Ja, das kommt auf das Auto an. Wenn der wieder hüpft wie ein Geißbock, dann kommt der noch nicht mal ins Q3 rein, Monaco.
Also da können wir auf die Abstände mal gespannt sein. Klar, da hat Mercedes nicht diesen großen Motorvorteil mehr. Das wird dann wirklich eine Fahrerstrecke. Oh, ich glaube, da haben wir wirklich ein sehr, sehr enges Qualifying. Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. In 2 Wochen geht's da schon weiter. Endlich mal eine kurze Pause zwischen den Rennen. Ja, Ralf, Sergio Perez übrigens ja auch ausgeschieden. Das sah auch ganz kurios aus. Der ist auf die Box zugesteuert und dann bricht ihm plötzlich die Aufhängung weg. Ja, wie hast du das gesehen?
Das ist nicht gut. Ja, vielleicht ist er ja vorher irgendwo kurz angeschlagen, was man nicht gesehen hat, aber Cadillac sagt nein. Also es wäre keine Auswirkung von irgendeiner kleinen Kollision oder sonst was gewesen. Das ist nicht gut, darf nicht passieren. Und dass die Bottas haben weiterfahren lassen, ja, okay, die waren sich ihrer Sache sicher, dass das vielleicht ein Fabrikationsfehler war oder was auch immer. Aber sah nicht gut aus.
Wen wir auf jeden Fall auch noch erwähnen sollten, ist Franco Colapinto. Es fällt mir jetzt auch schon auf, immer öfter, kann auch mal Gasly in Schach halten. Ist jetzt Sechster geworden, der hat natürlich dann durch die ganzen Ausfälle profitiert. Gasly aber auch in die Punkte gekommen mit Rang 8. Also der Argentinier kommt so, jetzt zeigt jetzt wieder ein bisschen mehr das, was er ganz am Anfang gezeigt hat, als er Williams eingesprungen ist, ne?
Ja, und zwar das zweite Mal hintereinander oder sogar das dritte Mal, wo er nicht so schlecht war. Er ist Sechster geworden. Klar hat er von den zwei McLaren profitiert und von Russell, aber er war ja schon Q3 im Qualifying. Das heißt, wenn du schon so weit, relativ weit vorne startest, dann brauchst du halt nicht mehr ganz so viel Glück, um Sechster zu werden. Also hochverdient.
Ja, also auch dicke Punkte für Alpine. Klar, die haben auch den Mercedes-Motor drin, aber da geht's jetzt auch immer weiter voran. Lawson, Siebter, auch stark, der natürlich auch von dem Pech der anderen Piloten profitiert. Ja, Lindblad ist ja gar nicht erst losgekommen, ne? Der Problem mit der
Ja,
Kupplung.
den hätte ich gerne gesehen, weil er war
Ja.
dafür, dass das erste Mal in Kanada war, sensationell im Qualifying. Und das ist halt echt bitter.
Ja, und Bellman hat noch einen Punkt mit Gold. Gut, da holt er eh gefühlt alle Punkte von Haas, Ocon 14. Dass dann der Teamkollege wieder den Punkt holt bei den Gerüchten, das wird ihm sicherlich jetzt auch nicht so schmecken. Ralf, ich würde sagen, dann sind wir aber für heute durch. Das ganz große Regenchaos blieb dann ja am Ende doch aus. Ist diese Regenwahrscheinlichkeit. Dein Lieblingsthema ist übrigens auch Richtung
Ja,
Rennen dann auch
die
wieder gesunken.
Trockenwahrscheinlichkeit war ja auch 50%, also
Ja, ist
ja,
aber,
wie
hat sich
war
auch.
das halt so?
Das Wetter ist ja dynamisch und am Morgen vor dem Rennen sah es auch wieder ganz anders aus. Also, das verschiebt sich da ja immer ganz schnell, das Wolkenbild. Und dann haben wir da plötzlich nur noch
Ja,
30%.
weil selbst in Monaco stand ich mal im strömenden Regen 84 auf dem Pelouse Rocher, dem Felsen da. Und da muss man aufpassen, dass man nicht 10 Meter abrutscht. So nass und glatt war es. Das war das legendäre Rennen zum Beispiel, also 84, wo dann der Stern von Senna und Stefan Bellof aufgegangen sind. Das hat, glaube ich, nur 17 Runden gedauert, weil dann hat Jacky X als Rennleiter damals beschlossen, der Prost sollte doch wohl gewinnen und es gab eh Aquaplaning und damit war da die rote Flagge draußen, das Rennen zu Ende. Weil sonst hätte Senna gewonnen und Bellof ist vermutlich Zweiter geworden.
Also du gerade mit dem Blick in die tiefe Vergangenheit, ich blick in die Zukunft und weil Wetter unser Lieblingsthema ist, 16-Tage-Trend
Nicht
Monaco.
unseres, deins.
Damit 22 Grad und Sonne aktuell am Qualifying und Renntag, 0% Regenwahrscheinlichkeit, aber gut, alles ab dem 6., 7. Tag ist eigentlich Rätselraten bei der Wetterprognose,
Also
aber
22 Grad und Sonne würden mich in Monaco wundern im Juni. Weil wenn da Sonne ist, dann reichen 22 Grad meiner Meinung nach nicht. Dann geht das schon in die 30er.
ja gut, ist halt auch küstennah, ne? Da ist es ja auch manchmal nicht
Ja,
so ganz warm.
Mittelmeer. Es ist nicht
Ja.
Atlantik.
Ja, aber 22 Grad. Ja, weiß nicht, ist wahrscheinlich jetzt nicht das ganz
Nein, ich sag
große.
nur, ich stelle mir Juni Sonne in Côte d'Azur vor und dann müsste ich tippen, wie viel Grad, dann würde ich sagen, also mindestens 28. Da wüsste ich nicht, wie man zu 22 kommen kann.
Ja, ich muss aber überlegen,
Oder
so.
meinen die um 11 Uhr abends?
Nee, ist schon der Höchstwert. Aber wenn ich so überlege, ja, du hast eigentlich recht, so Anfang Juni, Nordsee sind auch 22 Grad, da müsste es in Monaco ja schon ein bisschen wärmer sein.
Côte d'Azur, Sonne im Juni, da kommen mir 22 Grad ein bisschen wenig vor.
Ja. Aber Ralf, Meteorologen werden wir nicht mehr in unserem Leben. In diesem Sinne bleiben wir unserem Formel-1-Kanal und unseren Zuschauern hier treu, verabschieden uns erstmal und melden uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Tschüss.